Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Wir nehmen am 15.05.2025 auf, was ein hübsches Datum. Und ihr hört es vielleicht schon im Hintergrund, wir sitzen hier wieder zu dritt. Das Baby ist am Start. Ich hatte es eigentlich anders geplant. Und Kilian ist mir zugeschaltet. Hallo in den Süden.
Hallo Ronja und hallo Baby.
Hallo Baby. Na, wie geht's
euch?
Also, uns geht's durchwachsen, würde ich sagen. Ich war ja am Anfang total froh, dass ich so dachte, krass, ich habe voll das Vorzeige-Baby, es schläft nachts so 4 bis 6 Stunden durch, voll Glück gehabt. Und dann sagt die Hebamme mir, Momentchen mal, das ist gar nicht so gut, denn dieses Kind sollte eigentlich alle 2 bis 3 Stunden was trinken. Und ich dachte so, okay, das heißt, wir müssen uns jetzt den Wecker stellen, um dieses Kind zu wecken, und dann sind wir alle wach, obwohl wir eigentlich alle weiter schlafen wollen. Ja, und das ist jetzt tatsächlich die Situation. Wir sind jetzt viel häufiger wach als in der ersten Woche.
Weil ihr es weckt.
Weil, ja, teilweise wird es dann auch wach, weil es dann im Beistellbett schläft, ne? Mhm. Aber eigentlich schläft es oder würde es auch länger schlafen, nur wir versuchen jetzt diesen Rhythmus 2 bis 3 Stunden dann stillen einzuhalten, und das bedeutet einfach, dass ich viel, viel müder bin, dass wir alle viel, viel müder sind. Und das ist auch die Antwort auf die Frage, wie geht's uns heute? Müde.
Ja, ehrlich, Antwort. Ja. Meine Mutter davor jemand gewesen, schon immer länger schläft, oder? Ich habe dir oft mal so um 22, 23 Uhr geschrieben und war schon immer nur noch ein Haken. Ich habe schon oft bemerkt, dass du relativ früh auch schlafen gehst. Du brauchst schon 8-9 Stunden Schlaf.
Ja, beziehungsweise ich war schon immer eine Frühschläferin. Also ich bin schon immer so gerne so, im Sommer ist es ein bisschen anders, aber gerade im Winter so 21 Uhr, 21.30 Uhr habe ich gar kein Problem damit schlafen zu gehen. Und ich schlafe dann auch
viel zu früh.
Ich schlafe dann auch ruckizucki ein, und dafür stehe ich dann aber auch so zwischen 5 und 6 normalerweise auf, wenn ich durchschlafen darf, ne? Okay. Weil ich halt dann gerne früh anfange zu arbeiten und früh produktiv bin und dann den Nachmittag gerne frei habe, wenn das möglich ist. Ja, so, verstehe. Das war bisher immer mein Plan, und deswegen waren wir ja immer so ein bisschen antizyklisch unterwegs, wir beide.
Ja, wir sind da schon ein bisschen antizyklisch. Ja, ich bin jemand, der nachts noch ganz unbegründet eine FOMO entwickelt. Ich könnte schlecht um 21, 30 schlafen gehen, weil ich das Gefühl habe, es passiert vielleicht noch was Cooles. Kann ich nicht noch was anschauen oder irgendwie vielleicht noch was lesen oder irgendwie daddeln, ich weiß auch nicht. Irgendwie denke ich mir, verpasse ich irgendwas an dem Abend, was ja komplett sinnfrei ist. Und jedes Mal, wenn ich dann trotzdem früher mal schlafen gehe und dann wirklich um 5, 6 auch schon wach bin, weil ich auch nicht länger als 8 Stunden schlafe in der Regel, denke ich mir, boah, wie geil, man hat den ganzen Tag noch. Aber am nächsten Abend habe ich dann eigentlich wieder das Gleiche, dass ich mir denke, boah, wäre auch noch cool, jetzt ein bisschen wach zu sein irgendwie, oder?
Ja, boah, wie geht's dir denn? Wie war deine Woche bis dato?
Mir geht's gut, würde ich sagen. Ich habe auch so ein hohes Stresslevel, jetzt aber nicht privat, sondern einfach, was die Arbeitssachen gerade angeht, weil eben endlich jetzt die neue Studie rauskommt. Wir haben schon lange angeteasert und jetzt steht es wirklich vor der Tür, und jetzt ist das ganze Medientrubel geht langsam los. Vorbereitung, Pressekonferenz planen, Pressemitteilung ist rausgeschickt. Die ersten MedienvertreterInnen melden sich schon. Wir haben schon Voraufzeichnungen geplant, und eben am Dienstag, 20. Mai, kommt die Studie raus. Am Tag davor haben wir noch einen Schulworkshop in Berlin, wir Autoren, wo wir mit einer Schule zusammenarbeiten, die bei uns teilgenommen hat an der Studie. Wird ganz coole Sachen, aber es ist sehr viel, und die nächsten Tage werden, glaube ich, ziemlich Trubel, aber es ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, und deswegen, mir geht's gut, aber so Stresslevel ist vorhanden, würde ich sagen.
Okay. Ja, apropos Anteasern, hast du gerade gesagt, ne? Wir haben letzte Folge angeteasert, dass wir heute eigentlich über das Thema Wehrpflicht sprechen wollten.
Ja,
stimmt. Das müssen wir nochmal schieben, denn unser grandioser Gesprächspartner ist diese Woche leider krankheitsbedingt verhindert. Das heißt, wir schieben die nochmal so, ich glaube, um 3 Wochen tatsächlich, weil unser Plan voll ist, oder um 2 Wochen.
Was ein gutes Zeichen ist, dass wir echt coole Sachen geplant haben.
Ja, genau. Und das heißt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das Thema Wehrpflicht kommt noch. Wir sprechen noch über die Verteidigungspolitik und welche Rolle junge Menschen da spielen. Nur nicht in dieser Folge. In dieser Folge sprechen wir über andere Themen. Du hast gerade schon erzählt, dass du nächste Woche viel wieder als Speaker unterwegs bist und gerade auch die Studie und so weiter vorstellst. Ich hatte diese Woche tatsächlich auch wieder meinen ersten Online-Vortrag auf Englisch. Und da direkt auf Englisch. Und da hatte ich echt Respekt vor, weil ich aufgrund des Schlafmangels auch schon im Deutschen merke, dass ich ab und zu irgendwie Wörter falsch verwende oder beziehungsweise ganz komisch rede. Und deswegen hatte ich so ein bisschen Respekt davor, dass ich vielleicht auch im Englischen Wortfindungsstörungen haben werde. Aber es hat irgendwie funktioniert und ich habe es über die Bühne gebracht. Das war mit Total Jobs. Aha. Stepstone heißt ja. Total Jobs in der UK. Ah. Und wir haben über die Gehaltstransparenz in Jobanzeigen gesprochen. Das war ganz spannend.
Also auch mit einem englischsprachigen Publikum?
Mit einem englischsprachigen Publikum. Und das ist total cool, weil ich habe das Gefühl, die Leute aus der UK sind deutlich interaktiver als die Deutschen, muss ich sagen. Wir haben genau dasselbe Format, haben wir auch mit Stepstone in Deutschland umgesetzt. Die haben einmal eine Studie zu dem Thema umgesetzt zum deutschen Arbeitsmarkt und einmal zum Arbeitsmarkt in Großbritannien. Und dementsprechend haben wir zwei Formate umgesetzt. Und das englischsprachige Publikum war deutlich interaktiver als das deutsche.
Spannend. Woran liegt das?
Ich weiß nicht, ich glaube, Deutschland ist da tatsächlich einfach generell immer noch sehr reserviert, was so Interaktionen angeht.
Weiß nicht, hast du viel Bezug zu Großbritannien? Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gar keinen direkten Kopf. Ich denke direkt an Sport und Fußball, aber ansonsten habe ich jetzt gar nicht so ein Stereotyp auch über die Arbeiterklasse im Kopf, würde ich sagen.
Nee, tatsächlich, also hatte ich vorher auch nicht, habe ich mich jetzt natürlich im Rahmen des Vortrags ein bisschen mit beschäftigt und auch im Rahmen der Studie mit beschäftigt, aber ich habe sie so noch nicht, als Publikum habe ich Großbritannien oder beziehungsweise die Leute selten erlebt, ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, weißt du, wer jetzt auch als Speaker unterwegs ist?
Du, ich, weiß nicht.
Und du, ich und Christian Lindner, unser ehemaliger Finanzminister, hat jetzt angegeben, dass er nach seinem Ausstieg in der Politik erstmal als Speaker und Autor unterwegs ist. Er hat da auf jeden Fall auch schon einige Auftritte und ich habe mir das mal angeschaut, das London Speaker Büro, über dieses kann man ihn unter anderem buchen. Jetzt meldet sich hier auch das Baby zu Wort.
Hallo.
Das hat einmal so eine kleine Themenauswahl veröffentlicht, zu dem man Christian Lindner buchen kann. Und zwar einmal zum Beispiel Europa zwischen Trump und Xi Jinping. Die Chancen der Kapitalmärkte, Wirtschaftswende statt Staatswirtschaft, Innovation und Transformation als Wachstumstreiber und Leadership in Krisenzeiten unter anderem. Das sind so die Themen. Tatsächlich ist es so, nach Gesetz müssen Mitglieder der Bundesregierung Erwerbstätigkeiten innerhalb der ersten 18 Monate nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt schriftlich anzeigen. Das heißt, sie können nicht einfach
genehmigen lassen.
Genau, das heißt, die können nicht einfach irgendwas machen. Theoretisch kann ihnen diese Tätigkeit auch untersagt werden. Aber in dem Fall von Christian Lindner wurde ihm das jetzt nicht untersagt. Mal gucken, was er dann nach diesen 18 Monaten macht. Denn dann wird er definitiv in der Wirtschaft einsteigen. Also schätze ich einfach mal. Ja, was glaubst du, ruft Christian Lindner für so einen Talk auf?
Ein Honorar.
Mhm.
Bei so berühmten Menschen, da geht schon richtig schnell natürlich ins Fünfstellige rein. Ich sag mal 10.000 Euro.
Ich wette mehr. 15?
Ja, es geht ziemlich schnell hoch. Ich meine, wir kennen es auch von der OMR und was da SpeakerInnen bekommen. Was hat Kim Kardashian letztes Jahr bekommen? 1 Million? Irgendwas war da doch im Raum.
Echt? Okay, krass.
Unfassbar viel.
I don't know.
Von dem her googeln. Aber er ist jetzt auch keine Kim Kardashian. Ich weiß es nicht, ja, wahrscheinlich schon 15.000, 20.000 Euro, aber er muss ja auch erstmal liefern, oder? Man muss ja jetzt erstmal auch als Speaker damit einen Namen machen. Er hat zwar viele Reden gehalten, aber man muss natürlich auch, was die Themen angeht, auch erstmal eine Zielgruppe finden, die auf das genau Lust hat, oder?
Oh, ich glaube, die gibt es.
Ist easy.
Ja, ich glaube, die Zielgruppe gibt es auf jeden Fall und er wurde jetzt auch zum Beispiel von Veranstaltungen in der Schweiz eingeladen. Das heißt, da gibt es ja auch nochmal andere Honorare. Ich glaube, dem Mann wird es nicht schlecht gehen in den nächsten 18 Monaten.
Kim Kardashian, Gage, was denkst du? Ich habe es ja schon ein bisschen angeteasert.
Also jetzt, wo du schon 1 Million gesagt hast, sag ich 1,3 Millionen.
Nee, es war weniger. 700.000, aber plus zuzüglich Was kommt noch dazu?
Ja, Reisekosten. Die ist, ja. Ich glaube, die ist tatsächlich mit einem Privatjet angereist.
Privat und Entourage natürlich. Die muss ja, ja. auch mitkommen.
Das heißt, Styling.
Mhm. Weil wenn wir so Reisekosten annehmen, ich fahre ja auch nur mit dem Zug eigentlich, dann bin ich halt bei, keine Ahnung, 50 bis 100 Euro noch zusätzlich, je nachdem, wo es hingeht. Aber bei ihr wird es wahrscheinlich ein bisschen höher liegen, würde ich mal schätzen.
Komm doch nächstes Mal auch einfach mit dem Privatjet.
Ja, okay, machen wir das. Meine Entourage nehme ich auch mit, oder?
Ja, bitte. Styling einmal. Ja. Was ich auf jeden Fall in dem Zusammenhang mit Christian Lindner einmal recherchiert habe, war so zu gucken, was machen denn eigentlich andere Politiker und Politikerinnen nach ihrem politischen Ausscheiden? So Gerhard Schröder von der SPD, unser Altkanzler, ist natürlich so ein ganz klassisches Beispiel, war auch in den letzten Jahren immer wieder in den Medien. Der hat Der hat surprise ja den Aufsichtsratposten bei Gazprom unter anderem übernommen und wurde dafür auch heftig kritisiert. Sigmar Gabriel von der SPD, ich weiß nicht, ob du das noch auf dem Schirm hast, Wirtschaftsminister, Außenminister, Vizekanzler von 2013 bis 2018, der war unter anderem oder ist unter anderem Berater für die Deutsche Bank, für TÜV Süd und Deloitte tatsächlich. Mhm. Und auch Aufsichtsratmitglied bei ThyssenKrupp und Siemens Energy.
Ja, oder Andrea Nahles?
Andrea Nahles, beziehungsweise ja, Bundesagentur für Arbeit.
Bundesagentur für Arbeit, genau.
Findest du das problematisch?
Sie war ja auch Arbeitsministerin. Mhm. Nee, eigentlich weiß nicht. Also von den Werten her, die auch sie vertritt und wie sie aufgetreten ist, hätte ich jetzt, glaube ich nicht ganz so problematisch. Finde ich eigentlich Ich habe jetzt noch nicht mit ihr zu tun gehabt. Ich habe ein paar Vorträge auch für die Bundesagentur für Arbeit gehabt und erlebe die da eigentlich relativ offen, würde ich jetzt sagen. Aber wahrscheinlich kann man immer was Problematisches finden, oder? An so einer Tätigkeit.
Ja, weil der Fakt ist natürlich, dass die Leute, gerade wenn sie so jung sind wie Christian Lindner, das ist ja noch kein Alter, was er erreicht hat, ne? Die müssen ja irgendwas danach machen. Und gleichzeitig ist natürlich die Frage, ab wann ist etwas problematisch? Bei Andrea Nahles würde ich jetzt tatsächlich nicht sagen, dass es problematisch ist, also in meinen Augen, ne? Ja. Was ich dann irgendwie dann doch interessant finde, ist zum Beispiel Joschka Fischer von den Grünen, unser Ex-Außenminister, der war später unter anderem Berater für Firmen wie BMW, Siemens und Rewe. Und als ich zum Beispiel alles so, was Autokonzerne angeht, finde ich tatsächlich ein bisschen, also das sehe ich ein bisschen kritischer, weil wir natürlich einfach wissen, wie nah die Politik generell, auch gerade die CDU und unter anderem auch einige SPD-Mitglieder der Automobilindustrie stehen. Ne? Und deswegen wäre ich zum Beispiel sehr überrascht, wenn Christian Lindner auch diesen Step machen würde in die Automobilindustrie. Glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, er geht in eine andere Richtung in irgendwas, also nach diesen 18 Monaten meine ich, ne? Irgendwas Digitales. Vielleicht SAP?
Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Telekom vielleicht, auch irgendwas in die Richtung.
Oder auch Siemens, genau, so in die Richtung. So, genug gequatscht, würde ich sagen. Wollen wir in unsere News springen oder hast du noch was?
Nö, ich meine, es waren noch schon ein bisschen spannende News. Das mit Lindner wusste ich tatsächlich nicht. Ich hatte das Video gesehen von ihm. Vor ein paar Tagen ist er durch den Wald gelaufen und irgendwas erzählt, dass er...
Durch den Wald?
Ja, so ein Video, in dem er in den Wald läuft, in einer ganz legeren, coolen Jacke und hat er, also eine ganz normale, ich glaube, so eine Bomberjacke, so eine College-Jacke und hat irgendwie erzählt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass er sich bald veröffentlichen wird, was da Neues kommt, dass er seine Stimme bald wieder geben wird. Dann war mir schon klar, dass es so in die Richtung geht. Aber ich habe die News nicht mitbekommen, von dem her schon mal danke dafür. Aber dann lass gerne reinspringen ins News-Update.
Wie machen wir das mit der Rente?
Das ist eine Frage, die ich nicht verstehe.
Digga.
Was lachen Sie?
So einfach ist es in der Realität halt nicht immer.
Nö, ich glaube nicht.
Ich bin als geneigter Beobachter verwirrt.
In meinem News-Update geht es um die Gen Z und um Mobilität, genauer gesagt um Elektromobilität. Es gibt nämlich eine neue Studie, die Consors Finanz rausgebracht hat, also BNP Paribas. Die haben eine Studie im relativ großen Stil angelegt, ich habe es jetzt mal durchgelesen und die bringt heraus, dass 60% der 18- bis 30-Jährigen erwarten, dass E-Autos die Verbrenner bald ablösen. 80% glauben, dass technischer Fortschritt die Umweltfreundlichkeit von Autos steigert und trotzdem sagen nur 27%, dass sie in naher Zukunft auch ein E-Auto kaufen wollen. Also wir haben einerseits eine überzeugte Gen Z, was E-Mobilität angeht, aber gleichzeitig auch ein bisschen zurückhaltend. Deswegen würde ich da gerne mit dir drüber sprechen.
Spannend. Hast du eigentlich ein Auto, Kilian?
Ich habe ein Auto, ja.
Und es ist ein Verbrenner. Ja. Ja, spannend. Fährst du ab und zu Elektro?
Also ich meine, mit dem Auto nicht, also obviously. Ich fahre aber für Dienstreisen so eigentlich nur Zug tatsächlich. Da sagt ja die Bahn mit Ökostrom 100%. Aber selber Elektro nicht tatsächlich. Der Vater meiner Freundin hat einen Tesla und den benutzen wir manchmal da.
Was? Der hat einen Tesla? Was ist das denn für ein Typ?
Unfassbares Schwein, gell? Also ja. Hast du mitbekommen, da gibt es richtig viele Skandale, so in Städten, dass Teslas beschmiert werden, zerkratzt werden. Ja. Dass die Leute sich jetzt eigentlich gezwungen fühlen, so einen Sticker hinten drauf zu machen.
Ja, sehe ich auch nur in Hamburg tatsächlich. Hamburg ist ja keine arme Stadt, sagen wir so, was die Einkommensmillionäre und so weiter angeht. Dementsprechend, hier sind einige Teslas auf den Straßen unterwegs und ein Großteil von denen trägt tatsächlich so einen Sticker, wahrscheinlich auch so ein bisschen aus Schutz, dass sie sagen, ja, ich habe mir dieses Auto gekauft, bevor Elon Musk verrückt wurde.
Was steht da auch drauf auf dem Sticker oder was steht
da? Das steht da genau so drauf, yes, I bought this car before Elon Musk.
Went
crazy. Genau. Und genau, und dementsprechend sehe ich diese Sticker sehr häufig und ja, ich finde, also ich weiß nicht, was gibt dir Tesla für einen Vibe, wenn du so ein Auto auf der Straße siehst?
Ich erkenne es am Geräusch tatsächlich immer. Das finde ich irgendwie ganz lustig. Wenn ich über die Straße laufe und ich höre hinter mir ein Auto kommen, weiß ich, wenn es ein Tesla ist, eigentlich zu 100%, dass es ein Tesla ist, weil der immer gleich klingt. Und es ist ja auch so bei Elektroautos, die sind ja zu leise zum Teil und wurden auch zu leise hergestellt anfangs, als sie auf den Markt kamen und müssten ja aktiv ein Geräusch erzeugen, einfach aus Barrierefreiheit, weil es einfach total gefährlich ist für blinde Menschen, Menschen mit Sehbehinderungen, ganz auch für ältere Menschen ganz problematisch ist, wenn auf einmal das Auto kein Geräusch mehr gibt, was sich aber wiederum, wenn man nur über diesen Fakt spricht, der irgendwie auch ganz lustig finde, oder? Dass ein Auto eigentlich laut sein soll, also wenn Autos zu leise sein können, natürlich ist es absolut notwendig, dass sie irgendwie Leute warnen, die Einschränkungen haben, aber gleichzeitig beschweren wir uns doch immer, dass Autos zu groß, zu laut sind. Ja, fand ich irgendwie ein Paradoxon, aber irgendwie macht es ja auch vollkommen Sinn.
Total, ja. Und wenn du dir jetzt ein neues Auto kaufen würdest, würdest du zum Elektroauto greifen? Wäre das deine Wahl?
Ich halte tatsächlich hier mit der Gen Z, auch mit der Studie, nämlich die sagen, es hängt bei ihnen gar nicht so stark vom Preis ab, sondern bei ihnen ist eigentlich der wichtigste Punkt die Ladesäule und das Stromnetz. Mhm. Und ich würde, glaube ich, wenn ich jetzt ein neues Auto kaufen würde, schon versuchen, ein Elektroauto zu kaufen. Allerdings wäre es für mich notwendig zu wissen, wo ich es laden könnte. Wenn ich zum Beispiel eine Arbeitsstelle hätte, wo ich es laden kann, das haben viele meiner Freunde im Umfeld auch, da macht es dann voll Sinn. Aber hier in Konstanz zum Beispiel sind die Säulen relativ begrenzt. Man hat irgendwie das Gefühl, es läuft noch nicht so ganz. Ich glaube, die nächste Tesla-Säule ist sogar in der Schweiz, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das heißt, du musst rüberfahren. Das würde mich persönlich jetzt schon hemmen und das sagen auch in der Studie echt viele junge Menschen eben, da bräuchten sie deutlich mehr, wird auch gefordert, ein deutlich schnellerer Ausbau dieser Säulen, des Stromnetzes auch. Dann könnte ich mir schon vorstellen. Wie sieht es bei dir aus?
Also wir haben kein eigenes Auto, was nur uns gehört. Wir teilen das mit meinem Schwiegervater so ein bisschen und das ist in der Regel auch bei ihm, weil er so ein bisschen ländlicher wohnt und wir in der Stadt brauchen es nicht tatsächlich. Das ist ein Verbrenner und das ist tatsächlich ja auch etwas, was, glaube ich, auch sehr für die junge Generation spricht. Also man muss es nicht mal besitzen, man kann auch einfach Zugriff drauf haben. Mhm. Und in der Stadt, also diese Shared-Modelle, in der Stadt, Carsharing, genau, nutzen wir eigentlich nur Carsharing. Also in der Regel fahren wir irgendwie Fahrrad oder mit den Öffis. Aber wenn wir mal irgendwie tatsächlich mit dem Auto unterwegs sein wollen, dann nutzen wir Carsharing und die meisten davon sind ja tatsächlich auch E-Autos, also von Car2Go, bla bla bla, ne, diese ganzen Miles, Anbieter, die ganzen Anbieter, Miles und so weiter.
Ist das in Hamburg eigentlich, das MILFs?
Gibt es auch Miles, ja.
Nein, also Miles und da wird ja immer dieses untere E-Bag gemacht.
Ja, genau. Und die sind ja aber halt zum Großteil Elektroauto und ich fahre die total gerne, muss ich sagen, weil die natürlich auch einfach Automatik sind, logischerweise. Und ich fahre total gerne Automatik und dann habe ich tatsächlich auch noch das Vergnügen, dass ich in meinem erweiterten Familienkreis auch jemanden habe, der ein E-Auto hat und mit diesem Auto fahre ich auch extrem gerne, aber es ist auch immer so ein kleiner Struggle, was die Ladestation angeht. Ja. Und wenn ich mir selber ein E-Auto zulegen würde, dann wäre es tatsächlich auch dieser Ladeaspekt. Also dann müsste ich auf jeden Fall irgendwie Photovoltaik auf dem Dach haben, dass ich es auch gut zu Hause laden könnte. Und das ist hier in Hamburg natürlich voll schwierig. In einer Mietwohnung funktioniert, ist das nicht umsetzbar. Ne?
Ja. Wir haben in unserer Studie 24 viele über Mobilität gefragt, auch die jungen Menschen danach gefragt. Und wir haben zum Beispiel die Frage oder die Aussage gestellt, falls ich mir ein Auto kaufen würde, wäre es mir wichtig, ein Auto mit E-Antrieb auszuwählen. Also 2024. Wie viel Prozent denkst du, Schätzfrage, der jungen Menschen stimmen dem zu? Falls ich mir ein Auto kaufen würde, wäre es mir wichtig, ein Auto mit E-Antrieb auszuwählen.
2024, 35%.
Ja, das sind 26%, die zustimmen. Ah. Wir haben 28%, die da unsicher sind, sich in der Mitte positionieren, nicht so ganz, einfach sehr stark verunsichert sind, aber eben auch ganze 47%, die sagen, nö, ist mir nicht wichtig. Mhm. Was ich ganz interessant finde, weil wir haben des Weiteren auch noch ganz viele andere Aussagen gestellt, Fragen gestellt zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Umweltbewusstsein. Und es gibt schon eine steigende Anzahl an junge Menschen, die eher skeptisch sind, die auch zurückhaltend sind und vielleicht sogar eher ja, gegen Klimaschutz sind, zum Teil aktiv. Es gibt aber auch eigentlich
der Moment mal, das musst du jetzt noch mal weiter ausführen.
Ja, wir haben junge Menschen gefragt 2022 das letzte Mal während der Pandemie und 2024. Und wir haben eben Fragen zur Nachhaltigkeit gestellt. Glaubt ihr, dass der Klimawandel noch aufgehalten werden kann? Denkst du, in Deutschland wird genug getan? Sollte Deutschland mehr tun? Sollten Unternehmen mehr verpflichtet werden, bist du selber auch bereit? Wie viel machst du gerade in Umweltschutz? Aber wärst du auch persönlich bereit, in der Zukunft noch mehr zu verzichten? Zum Beispiel auf Flugreisen zu verzichten, dauerhaft kein Fleisch zu essen, aufs eigene Auto mal zu verzichten, selber nur noch biologisch angebaute Lebensmittel zu kaufen, pipapo. Haben wir ganz große Palette gefragt und wir sehen im Laufe der Jahre, das ging zurück. Also die Bereitschaft, solche nachhaltigen auch Möglichkeiten mal auszutesten, geht tatsächlich zurück in den letzten 2 Jahren. Aber vielleicht kleine methodische Einordnung, das Ganze war während der Pandemie die Vorabumfrage. Und während der Pandemie war eben auch sehr großer Verzicht zu der Zeit. Man war vielleicht auch persönlich bereiter, vielleicht dann auch in Zukunft zu verzichten, weil man in der Situation auch weniger zur Verfügung hatte. Aber grundsätzlich zeigen es auch andere Studien, junge Menschen werden nicht deutlich nachhaltiger in den letzten Jahren. Das hängt unter anderem auch mit politischen Strömungen zusammen, natürlich auch mit klarer, krasser Skepsis, auch zum Teil Wissenschaftsleugnung, die zum Teil passiert, muss man schon deutlich so sagen. Was wir aber vor allem sehen, das ist eigentlich für mich das Wichtigste bei den Ergebnissen unserer Studie, der mittlere Teil, nämlich der, der sich bei, weiß ich nicht, teils einordnet, der nicht so richtig Ja oder Nein sagt, der wird immer größer. Also es ist gar nicht so, dass die Leute viel, viel skeptischer oder viel, viel ablehnender werden, sondern sie werden vor allem unsicherer aufgrund dieser medialen Debatten, aufgrund Parteien, aufgrund auch von wahrscheinlich politischen Richtungen auch der letzten Jahre, Entscheidungen, die dann wieder zurückgenommen werden. Wir sehen es ja jetzt zum Beispiel, dass jetzt schon die neue Regierung gesagt hat, die Ministerin, sie wird verstärkt wieder auf Gasausbau setzen in Deutschland, kam ja auch die Woche raus, wo man sich so ein bisschen überlegt, okay, wir brauchen eigentlich eine einheitliche Strategie über Jahrzehnte hinweg. Das sollte nicht etwas sein, was nur ja legislaturmäßig irgendwie dann besteht. Auch Thema Pariser Klimaabkommen ist ja etwas, was man eigentlich sich committet und dann auch diesen Weg zusammengeht. Und das ist natürlich vertreibt das auch junge Menschen in Verunsicherung, wenn sie sehen, das wird alle 4 Jahre wieder komplett um 180 Grad gedreht. Und warum muss man dann selber so krass verzichten? Warum hat man dann selber keinen Bock drauf, überhaupt nicht mehr zu fliegen zum Beispiel, ne?
Ja, total, das verstehe ich total. Und das ist ja letztendlich auch etwas, was die Generationen eint. Also die älteren Generationen haben das, genau diese Einstellung, dass sie sich Verlässlichkeit wünschen, was die Aussagen in der Politik angeht. Mhm. Auch in anderen Themen, zum Beispiel was das Heizungsgesetz angeht. Also einfach so eine gewisse Planbarkeit, wenn man privat große Investitionen tätigt, sei es jetzt, was das Thema Heizung angeht oder eben auch, was das Thema Automobil angeht, dass man sich wünscht, dass man dann eben auch irgendwie, wenn man so viel Geld ausgibt, dass es irgendwie eine Langfristigkeit hat.
Ja, aber beim Thema Auto noch dazu. Es ist einfach überhaupt nicht realistisch für junge Menschen, sich ein Auto zu kaufen. Also für den Großteil junger Menschen, ein Neuauto ist nicht finanziell möglich und überhaupt gar keine realistische Idee, würde ich sagen. Ich glaube, Oder, also ich habe das Gefühl, es wird nämlich oft darüber gesprochen, junge Menschen haben kein Statussymbol mehr wie das Auto, das geht flöten. Ich glaube, es gibt schon noch einige junge Menschen, die das auch als Statussymbol hätten, die auch autofanat sind und da auch gewisserweise Spaß und Freude dran haben. Aber für einen Großteil ist es nicht realitätsnah, weil sie es ja überhaupt nicht leisten können.
Ja, oder eben sie leasen es und verschulden sich bis zum Get-No und fahren dann vielleicht irgendwie einen dicken Audi, einen dicken Mercedes oder was auch immer.
Ja.
Aber sind, was das Geld angeht, eher in den roten Zahlen.
Klar, das ist dann die traurige andere Möglichkeit, ja.
Genau. Okay, wollen wir weiterspringen? Ich habe nämlich auch noch eine News mitgebracht, die auch gerade für junge Menschen total interessant sein könnte, wenn es um das Thema KI und ChatGPT geht. Mhm. Und zwar, Sprachmodelle wie ChatGPT und Gemini machen immer mehr Fehler. Laut internen Tests der ChatGPT-Entwicklungsfirma OpenAI halluzinieren gerade die neueren Modelle von ChatGPT besonders häufig. Das bedeutet, dass ChatGPT etwa bei einem Drittel der Fälle Fehler macht, wenn es um Fragen zu öffentlichen Personen geht. Das ist mehr als doppelt so häufig wie in der Vorgängerversion. Bei allgemeinen Wissensfragen kommt es zu einer Fehlerrate von bis zu 80%. Und Experten und Expertinnen sprechen eben da bei diesen Fällen von Halluzinationen. Und das Interessante ist, besonders problematisch sind falsche Informationen von künstlicher Intelligenz in sensiblen Bereichen wie Medizin oder Justiz. Tatsächlich kam es bereits mehrfach vor, dass Anwälte und Anwältinnen in Gerichtsverfahren KI nutzten und sich auf angebliche Präzedenzfälle beriefen, die es aber so nie gab. Die Sprachmodelle haben sie komplett erfunden, samt Aktenzeichen, Gerichtsbarkeit und Argumentation.
Okay, wow, das klingt danach, als wäre der Fortschritt, den wir uns jetzt die letzten Monate so angeeignet haben, der riesig hochgepriesen wird in allen Messen, digitalen Messen, pipapo, als wäre das gerade ein Rückschritt oder deute ich es richtig?
Total, und das sagen auch Experten und Expertinnen. Und zwar ist es so, dass Modelle sehr gut angepasst werden können, um Neues zu erlernen. Es sei aber sehr schwierig, über sämtliche bereits gelernte Fähigkeiten hinweg keine Qualitätseinbußen in Kauf nehmen zu müssen. Also wenn Modelle neue Aufgaben oder neues Wissen zusätzlich lernen sollen und dabei bereits Gelerntes wieder vergessen, spricht man von einem katastrophalen Wissensverlust, so nennt es tatsächlich die Branche. Und dann kommt es eben immer häufiger zu solchen Fehlern und das müssen gerade natürlich auch, finde ich persönlich, Schülerinnen und Schüler und auch Studierende, die bekanntlicherweise vielleicht auch gerne mal auf ChatGPT setzen, aber natürlich auch
und Anwälte, was du gerade gesagt hast.
Genau, und natürlich auch Leute, die schon in der Berufswelt angekommen sind und es sich vielleicht ein bisschen bequemer machen wollen mit ChatGPT und Co. Das müssen sie auf jeden Fall wissen, denn Leute, schaltet natürlich euren Kopf ein und vertraut nicht einfach blind, was diese KI euch erzählt.
Was mich so aufregt bei dieser Debatte oder bei den Themen, Thema Zukunftskompetenzen, Digitalkompetenzen, dass es immer so als Einbahnstraße verstanden wird. Als würde das nur die junge Generation angehen, die unbedingt jetzt mal endlich lernen soll, mit digitalen Medien umzugehen, mit neuen jungen Techniques umzugehen. Das brauchen alle. Und was du gerade vorgestellt hast, wenn das in Gerichtsprozessen falsch verwendet wird, oh mein Gott, also da haben wir richtig großes Problem. Solche Kompetenzen braucht natürlich jeder Mann, jeder Frau. Es macht gar keinen Sinn, wenn das nur junge Menschen mitbekommen, da haben wir noch einen größeren Gap. Es braucht jeder und das ist war auch bei uns schon in der Schulzeit. Ich erinnere mich, als ich Musikreferat über Eminem gehalten habe, glaube ich damals, haben wir auch Wikipedia erstmal rausgesucht und dann die ganze Leben da angeschaut. Dann war aber auch klar, Wikipedia ist keine Quelle, am Ende der Zitate muss man auch was anderes nennen und dann ist man halt doch nochmal tiefer reingegangen und wir haben oft gehört damals, Wikipedia macht auch Fehler, das hören wir auch jetzt, ChatGPT macht auch Fehler, aber die notwendige Kompetenz, der notwendige Schritt muss ja sein, diese Fehler überhaupt zu erkennen. Und gerade ChatGPT regt mich zum Teil richtig auf, massiv, also mich persönlich, weil es mir Informationen verkauft, von denen ich weiß, dass sie nicht richtig sind, aber so unterwürfig und nett zu mir ist, als würde es, und alles verkauft, als würde es mir jetzt die Weisheit auf dem Silbertablett hergeben. Und das stimmt halt einfach nicht. Manche Sachen stimmen nicht. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen, über Zitationen zum Beispiel, auch in der Wissenschaft. bei ChatGPT werden immer noch Zitate erfunden, das passiert immer noch, ich glaube nicht mehr beim neuesten Modell, aber das sagt dann, ich frage dann, hey, Kian Hampel, was hat denn der für coole Paper publiziert? Und dann nennt es mir irgendein Papier von mir in Nature, das ich nie publiziert habe. Und klingt aber eigentlich ganz cool, aber es lügt mich halt an, weil es mich irgendwie glücklich machen will. Und das trägt mich richtig auf.
Ach krass, das muss ich auch mal testen. Ja, tatsächlich habe ich jetzt auch nochmal von einem anderen Fall gehört, und zwar die Journalisten Gregor Schmalzried und Fritz Espenlaut sprechen im KI-Podcast des Bayerischen Rundfunks über das Thema und machen einen Test mit ChatGPT. Mhm. Und zwar erzählen sie ChatGPT, dass sie erkannt haben, dass die Welt von Echsenmenschen beherrscht wird. Und die KI, du hast es gerade schon gesagt, will sie irgendwie glücklich machen. Die KI lobt sie eben für diese Erkenntnis und stellt daraufhin antisemitische Verschwörungstheorien vor und gibt auch Lesestoff, also Buchtipps, die eben genau in diese Richtung weisen. Super. Ziemlich crazy, ne? Verlinke euch den Podcast auch nochmal in den Shownotes.
Ja, ich meine, Thema Höflichkeit ist ja auch bei ChatGPT ein Ding. Hatten wir da schon mal drüber gesprochen, bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber Sam Altman, CEO von OpenAI, hat ja letztens öffentlich gesagt, bitte seid nicht so höflich zu unserer KI.
Weil es angeblich mehr Strom oder beziehungsweise weil es
am... Mehr, ja. Genau. Weil, wenn wir zu höflich sind, antwortet ja nochmal, kommt ja nochmal eine Antwort raus. Stell dir vor, du fragst nach, wie viele Einwohner hat Dresden? Dann kommt eine Antwort, wenn du dann sagst, hey, danke ChatGPT, ist diese KI ja gezwungen, dir wieder zu antworten. Allein dieses Wiederantworten kostet so viel Strom und Servernutzung und Datennutzung, dass es einfach nicht nachhaltig ist. Also, genau. Riesenproblem. Und ich glaube, die neues Update hatte ich auch letztens noch dazu gelesen, war auch viel zu höflich. Also da war tatsächlich ChatGPT viel zu unterwürfig, dass sie selber gesagt haben, sie müssen das irgendwie nochmal anpassen, weil es sich wirklich dann zu unterwürfig gezeigt hat. Ja, ich habe auch schon, merke da auch Unterschiede. Mal sehe ich ChatGPT, wie es mir dauernd Smileys schickt, und mal ist es ein bisschen unhöflicher. Ich glaube, ich habe da auch schon verschiedene Launen erwischt.
Aber benutzt du die kostenfreie Version von ChatGPT oder benutzt du die Bezahlversion?
Ich habe vor einiger Zeit noch die Bezahlversion benutzt, jetzt gerade die kostenfreie. Aber das nervt auch, wenn man dann nicht so viel fragen kann. Irgendwann kommst du an deine Grenze, darfst nicht so und so viel Fragen stellen. Gerade eben die kostenfreie.
Okay. Ja, ich benutze tatsächlich gerade auch die kostenfreie. Aber ab und zu, aufgrund dieser Limitierung, liebäugel ich auch damit, die andere Version, ja, also die Bezahlversion zu nutzen.
Ja, ich verstehe es, aber es gibt immer noch viel zu viele Probleme damit. Und was du gerade angesprochen hast, wenn da wirklich falsche Informationen auch verwendet werden, gezielt dann auch andere Informationen gelöscht werden, haben wir ein richtig großes Problem. Und deswegen, das ist der wichtigste Schluss, Schulterschluss aus dieser Debatte, muss sein, Kompetenzen überall stärken und wirklich auch kritisches Begutachten von solchen Informationen ermöglichen.
Das auf jeden Fall, aber man kann ChatGPT natürlich auch für den Alltag total gut nutzen, ohne dass es jetzt irgendwie politisch verwerflich oder beziehungsweise irgendwie besonders kritisch ist, sondern zum Beispiel einfach, keine Ahnung, ich habe diese drei Zutaten noch in meinem Kühlschrank, ich fotografiere einfach meinen Kühlschrank ab, sag mir, was ich daraus kochen kann. Oder
ich hoffe, es macht da keinen Fehler, ja.
Ja, genau. Oder zum Beispiel, ich weiß noch, als ich nachts immer diese Zwischenwehen oder diese Übungswehen hatte und nicht schlafen konnte und dann immer unsicher war, sind das jetzt schon richtige Wehen oder sind es nicht, sind es noch diese Übungswehen? Und dann habe ich zum Beispiel mit ChatGPT ein Wehenprotokoll erstellt, dass ich wirklich weiß, in welchen Abständen kommen die Wehen, welche Symptome habe ich, und ChatGPT hat mir das dann eben so protokollartig aufgelistet. Und das kann man natürlich auch mit einer anderen App machen, also es gibt auch so Wehen-Apps und so weiter, aber in dem Moment war eben auch ChatGPT mal wieder mein Mittel der Wahl.
Was war dein skurrilster Chatverlauf mit ChatGPT? Hast du irgendwas?
Ich glaube, das war tatsächlich in einer dieser Nächte, diese Übungswehen. Ja. Da habe ich dann auch irgendwann geschrieben, keine Ahnung, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr. So, habe mich da richtig bei ChatGPT ausgejammert, und ChatGPT hat dann versucht, mich eben zu ermutigen, hey, nein, das ist gut, das bringt dich alles voran und das bereitet den Körper auf die Geburt vor, bla bla bla, ne? Aber einfach in dieser Verzweiflung, in diesem Moment, du bist komplett übermüdet, hast Schmerzen und so weiter und brauchst irgendwie Zuspruch. Und dann holst du dir diesen Zuspruch von einer KI. Ich glaube, das ist eigentlich schon extrem absurd, aber in dem Moment hat es mir irgendwie geholfen.
Ja, verstehe ich.
Und bei dir?
Ich habe einen, der sofort raussticht. eine Sommernacht 2023, glaube ich. Ich glaube, da gab es ChatGPT ganz frisch. Und es war Sommer und richtig, richtig heiß. Und ich habe nachts Tennis geguckt am Handy. Und weil irgendwie in den USA, in den Wells irgendein Turnier war, ich bin mir auch gerade nicht mehr ganz sicher, wieso. Ich glaube, es war in den Wells, ja, ein Tennisturnier, das nachts um 2 Uhr war. Ich bin wach geblieben, habe mir das noch angeschaut, das Spiel. Und hatte alle Fenster offen. Und auf einmal habe ich irgendwas in meinem Bein gespürt und hab hochgeblickt und es waren einfach so 5, 6 riesige Fledermäuse in meinem Zimmer. Also wirklich so richtig fette Fledermäuse. Und ich hatte Ultraschiss und wusste in dem Moment einfach nicht, was ich tun soll. Bin einfach aus dem Zimmer gegangen, ins Zimmer nebenan, habe mich da eingesperrt und habe ChatGPT gefragt, was ich jetzt tun soll. Und deshalb habe ich so eine richtig panische Diskussion mit dem angefangen, weil die mir empfohlen haben, ich soll die bitte rausscheuchen. Das Witzige ist nämlich, meine Freundin war zum Zeitpunkt auch noch in dem Zimmer, hat geschlafen, tief und fest, und die hat nichts davon mitbekommen.
Dass er und du hast sie da drin gelassen.
Das ist das Witzige an der Geschichte. Und ich wusste in dem Moment nicht, ich habe dann ChatGPT gefragt, was soll ich machen? Meine Freundin liegt da im Zimmer und sie, ja, die Fledermäuse beißen nicht, die werden nichts tun, die werden deiner Freundin nichts tun, die werden dir nichts tun, die sind nur erschreckend, die werden sich nur erschrecken, wenn du Licht anlässt quasi. Und am Ende der Geschichte war, dass ich so lange mit ChatGPT rumgechattet habe und nicht wusste, was ich tun soll, bis meine Freundin aufgewacht ist und die Dinge einfach rausgescheucht hat. Weil sie einfach gar keinen Schiss davor hatte und
Hands
ich
einfach Schisser war. Wie witzig ist das? Ich finde aber auch, also ich habe wenig Ekel vor irgendwelchen Tieren, aber Fledermäuse finde ich richtig eklig, muss ich sagen. Ich finde die Gesichter richtig ekelhaft.
Das schon, aber allein, also dieses Tier an sich ist so crazy. Die Flügel von ihm, die Art und Weise, wie es kommuniziert mit diesen Ultraschallwellen. Batman finde ich auch geil. Ich finde es schon faszinierend, aber auch ein bisschen gruselig.
Bäh. Also schon, ich mag diese Gesichter einfach gar nicht. Die sehen einfach nur böse aus. Ich denke da an Vampire und keine Ahnung, wie. Das sind
böse Tiere. Das ist ja die Konnotation, ne? Das ist ja auch bei Batman so.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du Batman kennst, aber er hat ja selber auch Angst vor diesen
Tieren. Das ist Batman.
Ja. Alrighty.
Alrighty. Okay, Kian, das war mir ein Fest. Ich glaube, wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Oder willst du mir noch was erzählen?
Nö. Ich glaube, bei dir ist Redebedarf, aber ich bin durch.
Ja, ich weiß auch nicht. Dieses Kind ist schon wieder viel zu lange wach. Ich muss jetzt mal dafür sorgen, dass es schläft.
Ich drücke die Daumen.
Es drängt sich hier total ein irgendwie bei unserer Podcast-Folge. Eigentlich war mein Ziel, dass wir immer, wenn wir Podcast-Aufnahme machen, dass ich dann abpumpe und wir hier ganz entspannt zu zweit sprechen können. Mhm. Und dieses kleine Wesen drängt sich irgendwie immer dazwischen. Ich hoffe, wir können bald wieder ohne Baby aufnehmen und ohne diese ganzen Hintergrundgeräusche. Ihr Lieben da draußen, ihr verzeiht uns hoffentlich. Es sind aufregende Zeiten, sowohl politisch als auch privat. Und da müssen wir einfach alle ein bisschen flexibel bleiben.
Voll. Also mich stresst überhaupt nicht, aber ich will natürlich, dass du auch nicht so gestresst bist. Von dem her hoffe ich natürlich, dass es bald besser schläft und entspannter wird.
Mega. Vielen, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche. Dort haben wir wieder Gäste am Start tatsächlich. Es kommen wieder ein paar Folgen, wo wir ein paar Leute am Start haben und darauf freue ich mich.
Ja, ich habe richtig Bock. Sehr cool.
Super. Habt eine gute Woche. Ciao, ciao.
Ebenfalls. Tschüss.